freut mich, dass wir ein neues Bibelstudium beginnen können mit dem Titel Drei kosmische Botschaften. Damit sind gemeint die drei Engel aus Offenbarung 14, die eine Botschaft haben, nicht an einen Menschen, nicht an eine Gesellschaft, nicht an eine Kirche, nicht an ein Volk, sondern an die ganze Welt. Diese Botschaften wollen wir in diesem Quartal studieren und wir haben als erstes den Untertitel Jesus gewinnt, Satan verliert. Um auf ein klares Fundament zu gründen, wollen wir uns das Gleichnis Jesu anschauen aus Matthäus 7, 24 bis 27, wo Jesus sagt, darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, den vergleiche ich einem klugen Mann, der sein Haus auf einen Felsen baute. Als nun ein Platzregen fiel und ein Gewässer kam und wehten die Winde und stießen an das Haus, fiel es doch nicht, denn es war auf einen Felsen gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der ist einem törichten Manne gleich, der sein Haus auf den Sand baute. Und nun ein Platzregen fiel und kam ein Gewässer und wehten die Winde und stießen an das Haus, da fiel es und tat einen großen Fall. Ich denke, wir alle verstehen, dass es hier nicht um Häuser und um Bauten geht, sondern Jesus hier von dem Charakter des Menschen spricht. Und er weiß, dass das Haus die Glaubenssätze sind, das, was ein Mensch in seinem Leben als Information einbaut. Aber das muss gegründet sein auf etwas, was nicht veränderbar ist. Weil wenn es veränderbar ist, dann kommt der Sturm. Und mit Sturm ist jetzt nicht ein Regen gemeint, wie es auch nicht um Häuser geht, sondern es geht darum, um Lehren, um Informationen, die auf etwas gegründet sein müssen. Und wenn sie auf das gegründet sind, was veränderbar ist, dann fällt das Haus zusammen und macht einen großen Knall. Das ist hier das Haus, das ich in Rumänien fotografiert habe, eines Mannes, der sein Haus auf einen beweglichen Untergrund baute und dachte, es ist sicher. Es ging nicht lange Zeit und das Haus fiel zusammen, weil es kein festes Fundament hatte. Und so wird jedes Haus eines jeden Menschen zusammenfallen, der nicht auf ein unveränderbares Fundament sein Wesen und sein Charakter baut. Eine große Warnung sind uns die fünf törichten Jungfrauen an einer geschlossenen Tür. Sie kommen aber zu spät. Sie klopfen, sie haben jetzt angeblich ihre Lampen mit dem Öl und sie brennen. Und dennoch ist die Tür geschlossen. Und bevor Jesus das Gleichnis erzählt, was wir vorher gelesen haben, sagt er in Matthäus 7, 22 und 23, es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben und haben wir nicht in deinem Namen viele Taten getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie erkannt, weichet alle von mir, ihr Übeltäter. Hier geht es nicht um Menschen, die Böses in ihrem Leben getan haben. Die fünf törichten Jungfrauen waren nicht Menschen, die nicht gläubig waren. Sie waren die, die unter die Gläubigen waren. Diese Menschen hier kommen zu Jesus und wollen Eingang in sein Reich haben und haben nur gute Taten getan. Herr, Herr, haben sie gesagt, wir haben geweissagt in deinem Namen, wir haben Teufel ausgetrieben und wir haben große Taten getan. Und wir haben keinen Eingang in dein Reich. Und Jesus nennt sie Übeltäter. Wir würden es verstehen, wenn diese Leute kämen und sagen, ja, ich habe umgebracht, ich habe gelogen, ich habe betrogen, ich habe Ehebruch betrieben und so weiter. Wenn Jesus diese abwehren würde vor seiner Tür, dann würden wir das alle verstehen. Aber er sagt denen, die das Gute getan haben, weichet alle von mir, ihr Übeltäter. Was hat ihnen gefehlt? Sie haben auf das falsche Fundament gebaut. Sie haben Glaubenssätze gehabt. Sie haben Dinge gut getan. Und dennoch können sie nicht bestehen vor Gott und vor Christus, dem Richter dieser Welt. Deshalb müssen wir, wenn wir in diesen letzten Tagen dieser Weltgeschichte bestehen wollen, unsere Glaubenssätze auf ein Fundament gründen, das niemand verändern kann. Damit wir diese Botschaften verstehen, weil diese Botschaften gehen an das Fundament. Sie erklären das Fundament. Und wenn wir es verstehen, können wir sicher durch diese Krise gehen und Jesus sehen, wenn er kommt in den Wolken des Himmels. Ansonsten droht dem Menschen, dem Gläubigen, nicht dem Ungläubigen. Der Ungläubige wird nicht an die Tür klopfen und um Eingang bitten. Aber der Gläubige wird klopfen und wird ernst sagen, Herr, es kann doch nicht sein. Und er muss ihn bekennen. Ich habe euch noch nie gekannt. Ihr seid Übeltäter. Ja, was haben wir denn Übels getan? Die Verführungen der letzten Tage sind so schlau gemacht, dass wer nicht ein unveränderbares Fundament hat, wird nicht bestehen. Deshalb wollen wir in diesem Quartal dieses klare, nicht veränderbare Fundament studieren und zur Basis aller unserer Glaubenssätze machen. Die Geschichte der Endlichkeit hat einen Beginn und auch ein Ende. Das Universum lebte gut und alle Bewohner ohne Störung. Bis eines Tages im Inneren des mit der größten Verantwortung versehenen Engels ein Selbstbetrug aufkam. Das brachte eine Störung und brachte ins Universum die Endlichkeit für einige Geschöpfe. Aber Gott hatte nichts geschaffen, das es endlich ist. Es sollte alles ewig sein und ewig vor sich hingehen und wachsen und blühen und gedeihen. So die Endlichkeit gehört nicht zur Schöpfung Gottes. Deshalb unternimmt Gott ein Werk, diese wieder aus seiner Schöpfung zu entfernen. Und er macht einen Plan und legt einen Zeitraum fest für die Entfernung dieses Irrtums, was zur Endlichkeit führt. Und wir sind in der letzten Phase dieses Zeitraums, wo Gott das Böse, das, was die Endlichkeit gebracht hat, die Vergänglichkeit gebracht hat in das Universum, muss beendet sein. Und da wir in der letzten Phase sind, ist diese Botschaft für diese Phase gedacht. In dieser Zeit schafft Gott Umstände, durch welche jeder zurzeit lebende Mensch seine Endlichkeit, sein totes Leben, mit der Unendlichkeit, dem ewigen Leben, austauschen kann. Das ist die Botschaft der drei Engel. Das ist das, was wir verstehen müssen, damit wir nicht in der Endlichkeit bleiben, in der wir geboren sind, sondern in die Unendlichkeit, in das ewige Leben gehen. Weil nur das, was nicht mehr vergänglich ist, kann im Reiche Gottes bestehen. Das Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit. Das Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Und das ist das, was wir studieren wollen. Wie entstand denn das Vergängliche? Wie entstand denn die Endlichkeit? Das ist doch eine Frage, die wir unbedingt beantworten müssen. Weil Gott hat uns ja mit einem Verstand ausgerüstet und es gibt Fragen, die müssen wir nicht beantworten. Aber die Fragen, die das Leben betreffen, die Fragen, die an die Wurzel der Dinge geht, muss unser Verstand begreifen und eine Antwort haben, damit er sich ja an diesen Dingen festhalten kann. Wenn der Regen kommt und der Sturm weht, braucht er Antworten auf die Fragen, die zählen. So ein Arzt will wissen, woher kommt die Krankheit. Braucht er eine Antwort auf diese Frage? Ja, er braucht sie unbedingt. Ein Theologe will wissen, woher kommt das Böse? Braucht eine Antwort auf diese Frage, die ja das Entscheidende letztendlich ist. Weil wenn man diese Frage nicht beantworten kann, dann ist es nicht möglich, dass wir irgendwo eine klare Basis haben für das, was wir studieren werden aus der Schrift. Dann machen die Engel, die Botschaften dieser Engel keinen Sinn. So, wir müssen uns diese Fragen beantworten. Und wie kann der Mensch diese Antworten finden? Wie können wir sie finden? Wonach kann er sich richten, um in der Findung der Fragen hundertprozentige Klarheit zu haben? Nun, wir schauen uns die Natur an. Ich habe sehr viel gelernt, allein durch das Beobachten der Dinge um mich herum. In dem Was wir an der Materie beobachten können, finden wir das Vergängliche und das Unvergängliche. Oder das Veränderliche und das Unveränderliche. So, das Veränderliche ist das Aussehen, die Größe, die Farbe. Aber das Unveränderliche, das sind die Bestandteile, die Chemie bleibt, wie sie ist, die Funktionen und die Gesetzmäßigkeit, die Abhängigkeit jedes Elementes ist nicht veränderlich. Wir sehen uns die Pflanzen und können sie beobachten und wir finden auch an ihnen, dass das Aussehen, die Größe, die Farbe und der Geruch veränderlich ist. Während die Bestandteile, der Aufbau, die Funktionen, die Grundbedürfnisse, die Gesetzmäßigkeit, die Abhängigkeit unveränderlich ist. Beim Tier sehen wir dasselbe, das Aussehen, Größe, Farben. Hier gibt es Fähigkeiten, hier kann ein Tier gesund oder krank sein. Das sind alles vergängliche, veränderliche Dinge. Das Unveränderliche ist der Aufbau, die Funktionen, die Grundbedürfnisse und die Gesetzmäßigkeit, nach denen das Tier funktioniert, die Abhängigkeit. Und dann schauen wir uns selber an, weil wir sind die Spezies, die in den Spiegel blicken kann und sich selbst betrachten kann. Und wir finden, dass auch am Menschen Dinge sind, die veränderlich sind. Das Aussehen, die Größe, die Farbe. Ich schaue mich manchmal im Spiegel, weil ich muss mich ja rasieren. Und ich sehe Dinge, die sich im Verlauf der Zeit geändert haben. Das ist so gegeben. Die Fähigkeiten können sich verändern. Man kann nicht mehr so stark sein wie früher. Die Gesundheit, die Krankheit. Und der Mensch hat auch verschiedene Meinungen, die er ändern kann. Seine Glaubenssätze sind änderbar. Aber das, was unveränderlich ist an ihm, ist der Aufbau, die Funktionen, die Grundbedürfnisse und die Gesetzmäßigkeit, nach welchen er funktioniert. So, wenn wir jetzt die Natur betrachtet haben an diesen Dingen, so ist die Frage, was ist entscheidend in der Erfindung der Fragen, der Antworten auf die Fragen, die wir uns stellen, ist es entscheidend zu kennen das Veränderliche oder das Unveränderliche? Was wird uns Halt geben? Die veränderbaren Glaubenssätze oder das Fundament, das nicht veränderbar ist? Und ich hoffe doch, dass jeder versteht, dass entscheidend ist die Kenntnis des Unveränderlichen. Und leider ist genau das, das was fehlt. Und wenn das fehlt, dann merkt euch dieses Bild von diesem Haus, das zusammengefallen ist. Es kann nicht bestehen, früher oder später. Wenn die Gewalten auf es einwirken, wird es ohne Fähigkeit zusammenklappen. So wie der Glaube der 5 törichten Jungfrauen und derer, die vieles Gutes getan haben, aber auf ein Fundament gesetzt, das sie nicht tragen konnte durch die Zeit. So, das Gesetz ist das Erste, was uns durch die ganze Zeit tragen muss und tragen wird. Das Grundgesetz sagt, dass alles so gemacht wurde, dass es ein Kanal ist. Nichts kann aus sich selbst existieren oder funktionieren. Alles muss nehmen und umzugeben, weil nichts kann etwas für sich selbst tun. Das ist so banal und so einfach. Und ich wiederhole es immer wieder. Aber es ist die Grundlage der Grundlage. Wenn wir das nicht verstanden haben, dann können wir nie wissen, worum geht es denn letztendlich auch in der Bibel und von dem, was wir lesen. So alles, was Gott geschaffen hat, hat einen Eingang und einen Ausgang, hat eine Ursache und eine Wirkung. Alles funktioniert in einem Kreislauf. Und wenn alles ein Kanal ist, dann muss Gott der Beginn und das Ende des Kreislaufs sein. Er ist Schöpfer und die Ursache aller Dinge. Ich hoffe, dass das klar ist und jeder auf dieser Grundlage bauen kann, weil es zeigt, dass nichts in diesem ganzen Universum unabhängig sein kann. Es muss zuerst nehmen, um etwas tun zu können. Aber es zeigt uns, dass nichts für sich selbst da ist, nichts gehört und denkt an sich, sondern ist da, um seine Aufgabe zu erfüllen, in dem Kreislauf, in dem Gott jeden von uns und jedes Element als Schöpfer aller Dinge gesetzt hat. Nun finden wir Luzifer. Er ist der erste Engel, der erhabenste Engel, der zuerst Geschaffene. Er hatte seine feste Stelle im Kreislauf des Universums. Er war der Erste. Er stand am längsten in der Gegenwart Gottes und er wurde zum Feinde Gottes. Wie wurde er zum Gegner Gottes? womit können wir diese Frage beantworten? Weil ich denke, das ist die Basis. Wir müssen verstehen, wie wurde er zum Gegner Gottes, damit wir verstehen den Kampf, in dem wir stehen. Was war da, das verändert wurde? Und ich denke, auch hier können wir sehen, Engel habe ich noch nie gesehen und dennoch können wir alle wissen, auch wenn wir Engel nicht gesehen haben, dass es am Engel veränderliche und unveränderliche Dinge gibt. Das Aussehen, die Größe, die Farbe, die Fähigkeiten mögen alle veränderbar sein, auch an einem Engel. Aber es gibt unveränderliche Dinge, auch am Engel. Der Aufbau, die Funktionen, die Grundbedürfnisse und die Gesetzmäßigkeit, die Abhängigkeit, nach dem auch ein Engel funktioniert. So wollte Luzifer etwas Veränderliches oder Unveränderliches verändern? Wo setzte der Kampf letztendlich an? Wenn jemand etwas am Veränderlichen ändern will, ist das ja kein Problem. Das ist ja eh veränderlich. Aber wenn jemand etwas verändern will an dem, was unveränderlich ist, dann ist das eine Katastrophe, weil es geht nicht. Das Unveränderliche bleibt unveränderlich, unabhängig von jedem Versuch, den jemand unternehmen würde, um das zu verändern. Deshalb ist es so ohne Sinn, dass ein mit Verstand ausgestattetes Wesen wie der erste Engel etwas verändern will, das nicht zu verändern geht. Es versucht, und wenn er sieht, dass es nicht geht, dass er dennoch dabei bleibt, ist nicht erklärbar. So, schauen wir uns das ein bisschen in dem Detail an. Wir müssen verstehen wie ein Geist, und Engel sind Geister. Sie sind es, die wir finden in der Heiligen Schrift, als die, die von Gott kommen und Gottes Diener sind. So, und sie sind Geister. Und ein Geist ist ein geschlossenes System, von außen nicht steuerbar. Das ist eine grundlegende Sache, die wir verstehen müssen. Von außen nicht steuerbar, das heißt, es kann sich nur selber von innen steuern. Wir haben auch in der Betrachtung und in vielen Ideen finden wir die Idee des freien Willens. Und wir reden davon, so wie wenn der Wille ein Element sei, das sozusagen kann machen, was es will. Und dabei verstehen wir nicht, dass es nicht ein freier Wille gibt im Betrug, wie wir sehen werden, sondern es gibt nur einen freien Willen in der Wahrheit. So, Luzifer hatte einen freien Willen, solange er in der Wahrheit lebte. Aber in dem Moment, wo er sich selbst täuschte, verlor er seinen freien Willen. Aber was er nicht verlor und was nicht verändert werden kann, ist, dass er sich selbst steuert. So verwechseln wir also nicht Willen oder freie Willen mit Selbststeuerung. Ich sehe, dass das die meisten Menschen verwechseln. Und ich verstehe häufig, wenn meine Patienten mir sagen, ja, es ist der freie Wille, sage ich, wir müssen genauer sein. Wir haben keinen freien Willen im Zustand des Selbstbetrugs. Weil dann könnten wir ja wirklich tun, was wir wollten, und es wäre super. Aber wir tun ja nicht das, was wir wollen. Wir tun genau das Umgekehrte von dem, was wir wollen. Und das ist nicht einmal bewusst der Mensch. Eine Mutter will das Beste für ihr Kind. Und was sie tut, ist genau das, was dem Kind schadet. Und das gibt sie sich nicht einmal Rechenschaft davon. So, das heißt, wir haben eine Steuerung, die ist unser, aber nicht einen freien Willen. Deshalb müssen wir das auseinanderhalten. Deshalb müssen wir die Komponenten und die Funktionen eines Geistes verstehen. Sonst reden wir über Begriffe und wissen nicht, wohin wir sie hinsetzen sollen. So, wir sind immer die, die uns selber steuern. Das ist nicht veränderbar. Das bleibt immer so, weil es ja Teil der Konstruktion ist. Und die Steuerung kann nur von innen geschehen. Und ein Geist ist immer aktiv. Er kann nie passiv sein. Das sind drei Grundelemente des Geistes, die wir verstehen müssen, von seinem Aufbau. Jetzt hat er natürlich einen Eingang. Und sein Eingang ist nicht eine Tür, sondern sein Eingang ist seine Identität. Wer er ist, das ist sein Eingang. Und er muss einen Ausgang haben. Und am Ausgang ist der Wille, die Entscheidungen, die wir haben. Und wir haben nur zwei, ja und nein. So, der Ausgang ist der Wille, der entscheidet über das, was am Eingang aufgenommen wurde. Der Engel und alles, was geschaffen wurde, wurde gemacht, damit es eine Aufgabe erfüllt. Und deshalb brauchen wir die Fähigkeit zu entscheiden, um die Aufgabe zu erfüllen. Aber um die Aufgabe zu erfüllen, brauchen wir auch Bedürfnisse. Wir sind abhängig von Bedürfnissen. Liebe, Gerechtigkeit, Freiheit, was ja notwendig ist, damit die Aufgabe erfüllt werden kann. Dafür brauchen wir eine Informationsquelle. Wir müssen irgendwo das, was wir brauchen, holen, damit wir die Aufgabe, zu der wir gemacht sind, erfüllen. So, ich muss also eine Bindung haben an die Quelle durch Vertrauen und ich muss durch Glauben die Information, die ich brauche, um den Auftrag zu erfüllen, aufnehmen. So, das ist Grundlage für den Geist. Und somit wollen wir ein bisschen näher gehen in die Selbststeuerung des Geistes. Weil das ist ja der springende Punkt dessen, was wir verstehen müssen. Wie steuert sich der Geist selbst? So, er ist gemacht worden, dass er wie eine Waage funktioniert. Er braucht also, um richtig eine Information zu bewerten, einen unveränderlichen Maßstab, mit dem er alles abwiegt. Das braucht er, bevor er etwas abwiegen kann. So, er braucht einen unveränderlichen Maßstab, welches das Gesetz der Abhängigkeit ist. Auch seine Abhängigkeiten sind nicht veränderbar. Die Liebe, Gerechtigkeit, Freiheit ist keine Wahl für den Geist. Er muss sie haben. Und wenn er sie nicht hat, kann er nicht funktionieren. So, das ist das Unveränderliche. Die Informationsquelle. Gott hat festgelegt, woher der Geist sich seine Information holen soll und worauf er bauen soll. Und Gott ist auch unveränderlich. Und die Aufgabe, die Gott dem Menschen und jedem Wesen gegeben hat, die zu erfüllende Aufgabe, ist auch nicht veränderbar. Das heißt, dass wie ich sie ausführe, ist in meiner Sache, die ist nicht festgelegt. Aber welche Aufgabe zu erfüllen ist, ist festgelegt. Derjenige, der dieses Gerät gemacht hat, der weiß, zu welcher Aufgabe es gemacht wurde. Und so hat uns auch Gott jeden Einzelnen zu einer erfüllenden Aufgabe gemacht. Und auch die ist nicht veränderbar, weil wir können sie ja nicht wählen. Er hat sie uns gegeben. Als Adam gemacht wurde, wurde ihm gesagt, gib Namen den Tieren. Verwalte du das, was hier auf Erden ist. Und Adam hat es getan, weil er dafür gemacht wurde. Er konnte das nicht wählen. Er konnte nur wählen, wie er seine Aufgabe erfüllt. So, Vertrauen ist immer eine Bindung auf etwas, was nicht zu verändern ist. Vertrauen ist das, worauf ich baue, nämlich das Fundament. Das Fundament muss etwas sein, das nicht veränderbar ist. Und wenn dann der Geist darauf vertraut, steht er fest. Er lebt aber nicht vom Fundament, sondern von der Information, die er braucht, um die Aufgabe zu erfüllen. Gott hat ihm gesagt, gib den Namen. So, er braucht jetzt denjenigen, der ihm die Aufgabe gibt, die Information zur erfüllenden Aufgabe gibt. Und wenn er die im Glauben aufnimmt, dann trifft er mit seinem Willen am Ausgang die Entscheidungen und somit erfüllt er seine Aufgabe. Das ist der grobe Aufbau eines Geistes. Und sie ist eine perfekte Konstruktion. Es liegt darin keine Wahl, etwas Falsches zu tun. Und wenn keine Wahl liegt, etwas Falsches zu tun, wie entstand dann die Fehlsteuerung? Wie entstand das Endliche? Wie entstand der Kampf mit Gott? Das ist wichtig zu verstehen, dass es nicht der freie Wille ist. Es ist nicht die Wählbarkeit des Menschen, die sein Leben in eine Gefahr bringt. Das kann es nämlich nicht. Es ist auch nicht die Liebesfähigkeit. Wie die Lektion sagt, Gott hat uns geschaffen mit der Fähigkeit oder die Engel, seine Liebe nicht zu erwidern. Das ist totale Ignoranz der Konstruktion eines Engels. Das heißt, Gott hätte uns gemacht, wir könnten ihn ablehnen. Wie soll das sein? Wie soll dieses Gerät gemacht worden sein, dass es die Quelle, von wo es sich den Strom holen muss, ablehnen soll? Dann ist ja Gott in sich selbst widersprüchlich. So, das kann es nicht sein. Die Liebesfähigkeit ist nicht der Grund, weshalb die Fehlsteuerung eingetreten ist. Ist nicht der Grund, weshalb das Endliche und der Krieg entstanden ist. Weil das hätte ja Gott hingelegt. Wenn Gott den Wesen eine Wahl gegeben hätte, eine alternative Quelle zu haben, dann müsste ja auch dieses Element oder jedes Element, dann könnte ich meinen Sauerstoff auch aus dem Wasser atmen. Aber das kann ich nicht. Gott hat festgelegt, wo das Element, das man braucht, sich herzuholen ist. Und so auch einem Engel. Da wurde nicht eine Wahl gegeben, dass er Gottes Liebe nicht erwidert. Das heißt, wir leben in diesem Irrglauben, dass Liebe eine Gegenseitigkeit ist. Weil wir nicht das Gesetz verstanden haben und die Funktionen, wie diese Dinge laufen. Die Liebe ist eine Einbahnstraße. Gott sagt in seinem Gesetz, liebe mich zum Nehmen und liebe deinen Nächsten zum Geben. Das ist eine Einbahnstraße, das ist ein Kanal. Aber im Irrtum unseres Herzens denken wir, Gott zu lieben ist ihm etwas zu geben und dem Nächsten auch was zu geben, weil wir im Irrtum nicht sehen, dass wir zuerst eine Information aufnehmen müssen, weil wir alle geboren sind mit der Idee, es komme aus uns. Deshalb, entscheidend ist zu verstehen, wenn Gott ein Gesetz macht, dann gibt es zu dem Gesetz keine Alternative. Ich habe häufig Patienten, die zu mir sagen, wenn ich aber nicht an Gott glaube, was können Sie mir anbieten? Und dann sage ich ihm einfach, Sie haben keine Alternative. Es gibt keine Alternative. Weil das Gesetz erlaubt nicht eine andere Quelle. Wenn Sie eine Alternative haben und aus dem Wasser Ihren Sauerstoff holen können, dann können Sie auch die Liebe aus jemand anders holen, wo sie gar nicht ist. Die Liebe, das Bedürfnis, das wir haben, können wir von nirgendwo anders holen, außer von der Quelle, die festgelegt ist. Das Gesetz erlaubt es nicht. Deshalb, wo kein Gesetz wäre, wäre es ja veränderlich. Dann hätte Gott das geschaffen, dass der Mensch eine Wahl hat oder die Engel, nicht auf ihn zu hören. Nein, was geschehen ist in Luzifer, ist vom Prozess her im Einzelnen nicht erklärbar. Wir können aber nur aus dem, was wir als Ergebnis sehen, dass es etwas war, das er in sich verändern wollte, nämlich er wollte aus einem Geschöpf ein Gott sein. Er wollte die nicht übertretbare Grenze zwischen Ursache und Wirkung überschreiten. Er wollte aus einer Wirkung eine Ursache werden. Wieso er das versuchte, ist ein Geheimnis. Aber es ist noch ein größeres Geheimnis. Als er ihm bewusst wird, dass er das, was er tut, falsch ist, er dennoch weitergeht, ist noch ein größeres Geheimnis. Dass man seinen Verstand bricht, dass man denkt, das Unveränderliche sei veränderlich. Das ist nicht erklärbar. Aber wir sehen am Ergebnis, wohin oder was passiert sein muss, weil das Ergebnis beweist, wo wir stehen. So Luzifer täuscht sich in sich selbst in einem längeren Prozess und lässt sich nicht davon abhalten, bis er komplett denkt, er ist ein Gott. Und wenn er Gott ist, gibt es für ihn nichts mehr Unveränderliches. Dann ist alles veränderlich. Ist er dann noch abhängig? Braucht er dann noch ein Gesetz? Natürlich nicht, weil er ist ja jetzt sozusagen das Gesetz für sich selbst. Er braucht niemanden, weil Er ist unabhängig. Seine Bedürfnisse, Liebe, Gerechtigkeit, Freiheit, denkt er, jetzt kommen aus ihm. Er denkt, die sind nicht mehr von außen holbar. Deshalb braucht er auch keine Informationsquelle mehr. Er braucht keinen Gott mehr. Deshalb kommen die Leute überhaupt auf die Idee und sagen, wenn ich nicht an Gott glaube. Nun, sie müssen nicht glauben, aber sie haben keine Alternative. Es gibt keine andere Quelle für das, was der Geist braucht, außer Gott. Er muss sich binden durch Vertrauen. Aber er denkt jetzt, er bindet sich an niemanden mehr, sondern er vertraut nur noch auf sich selbst. Was ja auch nicht geht, weil er bindet sich an die Engel und so weiter. Informationen von außen für eine Aufgabe zu erfüllen, braucht er nicht mehr, weil er glaubt, er produziert sie selbst aus sich. Er braucht niemanden mehr, der ihm eine Aufgabe erteilt. Also sind seine Entscheidungen immer noch dieselben, aber sie sind unfrei und er ist nicht mehr fähig, seine Aufgabe zu erfüllen. Er hat sich selbst zerstört. Das ist das, was mit Luzifer passierte. Und es ist ein Prozess, den wir verstehen müssen. Wir können ihn nur im Nachhinein verstehen, weil die Bibel sagt Folgendes. Jesaja 14, 12 bis 14. Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? Wie bist du zur Erde gefallen, der du die Heiden schwächtest? Gedachtest du doch in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Stuhl über die Sterne Gottes erhöhen? Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung in der fernsten Mitternacht. Ich will über die hohen Wolken fahren und gleich sein dem Allerhöchsten. Wie bist du gefallen? Wie ist das passiert? Aber wir sehen ja ganz deutlich aus der Schrift, dass wo die Reise hinging. Weil es gibt nur eine Möglichkeit. Irgendwo in diesem Universum, in dem wir Gott geschaffen hat, etwas falsch zu tun, nämlich, dass man sich täuschen könnte. Man könnte aus einer Wirkung eine Ursache werden. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit der Selbsttäuschung. Und diese Möglichkeit ist aber absurd, weil sie ja nicht möglich ist. Deshalb konnte sie nie eine Wahl sein. Deshalb lag es nie an der Konstruktion des Luzifers, dass er ein Feind Gottes wurde. Es lag nie an der Konstitution des Menschen, dass er zum Feinde Gottes wurde. Es lag allein an einem nicht erklärbaren Prozess der Selbsttäuschung. Dieser Prozess der Selbsttäuschung brachte die Vergänglichkeit und die Endlichkeit in dieses Universum. Und Gott möchte das klar machen, dass das, was Luzifer versuchte, das, was er angebahnt hat und immer noch versucht, ist nicht möglich. Ist nicht möglich. Weil es nicht möglich ist und die Unmöglichkeit bleibt unmöglich. Auch wenn sich jemand versucht, wird aus der Unmöglichkeit keine Möglichkeit. So, wir finden in der Lektion Offenbarung 12, 3 bis 4 den Luzifer als Drache. Jetzt ist er nicht mehr der Cherub, der schöne Morgenstern, sondern hier erscheint er als ein nicht sehr angenehmes Wesen. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel und siehe, ein großer roter Drache, der hatte 7 Häupter und 10 Hörner und auf seinen Häupten 7 Kronen. Und sein Schwanz zog den dritten Teil der Sterne des Himmels hinweg und warf sie auf die Erde. Luzifer ist hier der Drache. Und er wird gezeichnet in dieser Form und mit seinem Schwanz die Sterne. Und wir wissen, in der Heiligen Schrift sind Sterne, die Engel. Und er hat ein Drittel Teil der Engel mit sich in diesen Irrtum gezogen. Aber nicht, weil er das konnte, sondern weil diese Engel in diesen Selbstbetrug mit eingestiegen sind. Es ist nicht erklärbar, wie man etwas Unmögliches überhaupt versucht, wenn es doch unmöglich ist. Und im Vers 9 in Offenbarung 12 steht, und es ward ausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt der Teufel und Satanas, der die ganze Welt verführt, und ward geworfen auf die Erde, und seine Engel wurden auch dahin geworfen. So in Vers 9 wird uns erklärt, was Vers 3 und 4 symbolisch ausdrückt. Und wir finden hier in diesem Abschnitt in Kapitel 12 der Offenbarung, diesen Kampf, der im Himmel stattfindet. Steht hier ab Vers 7, und erhob sich ein Streit im Himmel. Michael und seine Engel stritten mit dem Drachen, und der Drache stritt und seine Engel und siegten nicht. Auch ward ihre Stätte nicht mehr gefunden im Himmel. Und es ward ausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt der Teufel und Satanas, der die ganze Welt verführt, und ward geworfen auf die Erde, und seine Engel wurden auch dahin geworfen. Es ist ein Kampf. Es ist ein Kampf, der vielleicht hier auch physisch ist, weil es passiert etwas, es wird eine Veränderung des Ortes für Luzifer und seine Engel gegeben. Aber im Wesentlichen ist der Kampf ein geistiger Kampf, weil hier steht, der die ganze Welt verführt. Wie viel verführt er? Die ganze Welt. Aber nicht alle, weil er kann das, was er versuchte mit dem Kind hier, wenn wir lesen im ersten Vers, und es erschien ein großes Zeichen im Himmel, ein Weib mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von 12 Sternen. Und sie ward schwanger und schrie in Kindesnöten und hatte große Qual zur Geburt. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel, und sie, ein großer roter Drache, der hatte 7 Häupter und 10 Hörner und auf seinen Häuptern 7 Kronen. Und sein Schwanz zog den dritten Teil der Sterne des Himmels und warf sie auf die Erde. Und der Drache trat vor das Weib, die gebären sollte, auf das, wenn sie geboren hätte, er ihr Kind fräße. Und sie gebar einen Sohn, ein Knäblein, der alle Heiden sollte weiden mit eisernem Stabe. Und ihr Kind ward entrückt zu Gott auf seinen Stuhl. Und das Weib entfloh in die Wüste, da sie hat einen Ort bereitet von Gott, dass sie da selbst ernährt würde, 1260 Tage. So hier ist der Kampf beschrieben. Wir wissen, wer das Knäblein ist. Wir wissen, wer der ist, der die Heiden mit eisernem Stabe weiden wird. Das heißt, der König kommt und gerecht richten wird. Wir wissen, das ist Christus. Und hier in diesem Abschnitt sieht man, dass die Anstrengung des Bösen, Christus bei seiner Geburt und in seinem Leben zu vernichten, nicht gelungen ist. In diesem Sinne hat Christus gesiegt. Er hat gesiegt, weil er nie auf den Irrtum eingegangen ist. Er könnte mehr sein, denn nur der Mensch, den er angenommen hatte und seiner Gottheit addiert hatte. Er hat als Mensch gelebt und hat als Mensch das Böse überwunden in sich selbst und hat gesiegt über den Irrtum, der uns an Luzifer verbindet, und hat einen Weg geschaffen, damit wir alle frei sein können und nicht mehr Sklaven unserer eigenen Gedanken, unserer eigenen Ideen sind. Das ist so ein bisschen die Einführung in diese Betrachtung. Wir werden Stück für Stück diesen Kampf sehen, auf welcher Basis er stattfindet. Weil wir sind ja mittendrin. Und da es ein Endkampf ist, es ist nicht einer, der am Anfang steht. Nein, wir stehen am Ende, wo es nur noch ein wenig ist, bis jeder Mensch entscheiden muss, wo er steht. Weil der Kampf wird so intensiv, dass niemand ausgenommen sein kann, nicht auf der einen oder auf der anderen Seite endgültig zu stehen. Und da wir gerufen worden sind, hier in dieser Welt einen Unterschied zu machen, um zu zeigen, dass es einen Gott gibt, der Liebe, einen Gott gibt, der über den Dingen steht, weil die Menschen hier überwinden ihn. Und wie sie ihn überwinden, das wollen wir in den nächsten Betrachtungen sehen. Aber wichtig ist, dass wir verstehen, die Sünde ist keine Folge einer Wahl. Sie entsteht durch einen nicht erklärbaren Selbstbetrug, der noch weniger erklärbar ist, wenn er festgehalten wird, wenn man ihn erkennt. Und weil Satan ihn festgehalten hat und die Engel, haben sie die Grenze überschritten, wo sie in der Lage wären, zu erkennen, dass sie falsch sind. Aber der Mensch, du und ich, haben noch die Möglichkeit zu sehen, dass etwas in uns nicht richtig ist. Zu sehen, dass etwas uns täuscht, damit wir aus dieser Selbsttäuschung rauskommen. Und das ist unsere Chance, unsere Endlichkeit auszutauschen mit der Unendlichkeit. Amen.